Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Beitrag für den Deutschen Pavillon 2019 wird von einer Künstlerin konzipiert, die aufmerksam zuhört, die das poetische und kritische Potenzial von Kunst in unterschiedlichen Kontexten und Konstellationen zur Entfaltung bringt. Eine Künstlerin, die zu schnellen Deutungsversuchen mit freundlicher Vielförmigkeit begegnet.
Sagt die Kuratorin des Deutschen Pavillons der Venedig Biennale, Franziska Soyom. Redet da von Natascha Süder-Happelmann, so lässt sich die Künstlerin nennen, die den Deutschen Pavillon dieses Jahr bespielen wird. Heute gab es, wie eben gehört, eine neue Pressekonferenz dazu und wir werden gleich als erstes darüber sprechen im Kompressor. Ich bin Shanli Anwar, hallo. Der Deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig wird dieses Jahr von einer Künstlerin bespielt, die sich ja bisher besonders geheimnisvoll gibt, getarnt oder besser angepasst mit dem Künstlernamen Natascha Süder-Happelmann. Bei der ersten Pressekonferenz zur Biennale vergangenen Oktober, da trug sie dann noch einen Pappstein oder vielleicht eine Kartoffel auf dem Kopf, schwieg und ließ eine Sprecherin reden. Ob Süder-Happelmann heute zu sehen war auf der nächsten Pressekonferenz in Leipzig, weiß meine Kollegin Claudia Wähler, die hat die PK besucht. War es wieder so geheimnisvoll?
Es war wieder so geheimnisvoll und die Künstlerin hat sich wieder nicht blicken lassen. Sie war zwar anwesend, aber hat sich, wie man so schön sagt, unter das Volk gemischt. Also sie war da, aber es wusste eben niemand. Und da es im Netz auch sehr wenig Fotos von ihr gibt und sie ja immer diesen Stein auf dem Kopf trägt, konnte man sie auch nicht wirklich ausmachen. Aber das gehört eben zum gesamten künstlerischen Konzept von ihr, dass sie ein Geheimnis um ihre eigene Biografie macht, dass sie mit ihrer Identität spielt und eigentlich nicht so richtig preisgibt, wer sie ist. Und darum hat sie sich auch diesen Kunstnamen Natascha Süder-Happelmann zugelegt.
Man weiß ja, hinter diesem Kunstnamen steckt die deutsch-iranische Künstlerin Natascha Sader-Hagigian, Professorin an der Kunstakademie Bremen. Was zeichnet denn ihre Arbeiten bisher so aus?
Also sie ist eine Künstlerin, die sich ganz stark mit gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftigt, die aber auch sehr viel mit Klang, also mit Sound arbeitet. Und ich würde sagen, sie hat einen Hang dazu, sich mit, ja, ich nenne es mal, offenen Geheimnissen zu beschäftigen. Also bei der letzten Documenta zum Beispiel war sie an der Gründung der Society of Friends of Falit beteiligt, die sich dem Tod des 9. Opfers des NSU widmeten. Und bei Documenta 13 hat sie einen Trampelpfad angelegt am Rande der Karlsau und dem offen zu legen, dass der Weg, der von dieser Terrasse hinunter zu diesem wahnsinnig schönen großen Park führt, aus Kriegstrümmern aufgeschüttet wurde. Also sie interessiert sich für Geschichten, für Ereignisse, die in der Öffentlichkeit zwar verhandelt werden, die aber noch nicht gänzlich aufgearbeitet wurden.
Und man könnte auch mutmaßen, ob Migration, Integration auch ein Thema ist für die Künstlerin, vielleicht auch für die kommende Arbeit. Auf der Pressekonferenz im Oktober sagte ihre Sprecherin, die Helene Duldung, ich meine auch ein klingender Name, heißt Folgendes.
Über einen Zeitraum von rund 30 Jahren ist im Gedächtnis der Künstlerin und an anderen Orten eine Sammlung von Namensvarianten entstanden, die vornehmlich durch Fehlschreibungen und Autokorrektur bei der Adressierung der Künstlerin durch öffentliche Stellen zustande kam.
Und so kam dann eben Natascha Süder-Happelmann zustande. Also wird es vielleicht politisch? Was erwartet die Besucherinnen und Besucher in Venedig?
Also was ja schon im Netz kursiert, ist eine Videoarbeit von ihr, wo sie selbst zu sehen ist, natürlich mit dem Stein auf dem Kopf, wie sie ja durch verschiedene Ortschaften in Deutschland sich bewegt. Und sie steht dann meistens vor so eingezäunten Häuserkomplexen und man weiß nicht richtig, aber wo ist sie eigentlich? Und im Abspann des Videos erfährt man dann, dass das alles Orte in Bayern und in Baden-Württemberg sind, in denen es sogenannte Ankerzentren gibt. Und heute wurde hier ein zweites Video gezeigt, wo sie in Süditalien unterwegs ist, in Apulien, auch wieder mit dem Stein auf dem Kopf. Und da läuft sie an gigantischen Tomatenfeldern vorbei und bleibt am Ende vor einer großen Tomatenfabrik stehen, wo im Sommer vorwiegend Migranten aus Ghana unter wirklich sehr schlechten Bedingungen und bei sehr schlechter Bezahlung arbeiten. Und im Hintergrund läuft dann die Aufnahme einer Demonstration, die im Dezember 2018 in Rom stattfand, wo Menschen für die Rechte von Migranten und gegen die restriktive Einwanderungspolitik der italienischen Regierung auf die Straße gegangen sind. Also Flüchtlinge, Migration, Umgang mit Flüchtlingen in verschiedenen Ländern, das wird sicherlich ein großes Thema sein.
Jetzt hängt die Latte ja relativ hoch. Vor 2 Jahren gewann der Deutsche Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig den Goldenen Löwen. Anne Imhoff, die überzeugte damit ihrer Performance Faust. Was würden Sie denn jetzt sagen nach dieser PK? Überzeugt Sie, was Sie bisher erfahren haben, von dem, was jetzt kommen wird?
Also ich finde das eigentlich einen ganz klugen Schachzug, jetzt hier mit einer Künstlerin zu arbeiten, die eben noch nicht so groß auf dem Kunstmarkt präsent ist, die zwar schon mehrere Ausstellungen hatte, Documenta beispielsweise, die aber noch keine große Einzelausstellung in Deutschland hatte, die eben mit ihrer Identität spielt, die sie verschleiert, die sich immer wieder neue Biografien zurechtlegt, um somit eben die Erwartungen des Kunstmarktes zu unterlaufen und damit auch gegen dieses ganze Name-Dropping auf dem Kunstmarkt zu stellen. Also das, was ich bisher gesehen habe, finde ich zumindest schon mal interessant.
Und über den Inhalt des Deutschen Pavillons wissen wir dann in 2 Monaten etwas mehr. Auf der Kunstbiennale in Venedig wird der dann eröffnet. Danke an Claudia Wähler für diese Einschätzung.
Gerne.
Es war ein besonderer Moment in der Geschichte der Olympischen Spiele. Im Sommer 1960 gewann der Äthiopier Abebe Bikila in Rom die Goldmedaille im Marathon. Er lief barfuß und stellte mit 2 Stunden 15 Minuten und 16 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Und Bikila war überhaupt der erste Afrikaner der Subsahara, der eine olympische Medaille gewonnen hat.
Bikila broke the world record and became the first black African to win gold in the Olympics. His victory marked the emergence of Africa and captured the new spirit, the winds of change sweeping the continent.
Ausschnitt aus der 3-Kanal-Videoinstallation Freedom of Movement des Künstlerduos Nina Fischer und Marwan Elsani, die ab heute auf der Videonale in Bonn zu sehen ist. Und vorher war das Berliner Künstlerduo bei uns im Kompressor zu Gast. Hallo.
Hallo. Hallo.
Also dieser Moment, dieser Sieg war ja nicht nur für die Sportgeschichte besonders, sondern auch für die Beziehung zwischen der Heimat von Bikila Äthiopien und dem Olympiagastgeberland Italien. Darauf wollen wir gleich eingehen. Aber vorher nochmal zum Sportler Bikila selbst. Was war das für ein Mann?
Ja, Bikila war in erster Linie erstmal ein Läufer, weil er ist von klein auf, ist er gelaufen, also viel gelaufen und immer barfuß. Das war das Besondere. Also überhaupt die äthiopischen Läufer, die man so aus Sportsendungen oder aus großen Sportereignissen kennt, sind Barfußläufer, speziell auf dieser äthiopischen Hochebene, aus der Bikila auch kommt.
Und es ist ja eben so, dass es genau 25 Jahre nach der italienischen Invasion unter Mussolini war, dieser Lauf, dieser Sieg, den er dahin gelegt hat. Und in dem sogenannten, also früher nannte man Äthiopien Abessinen, und in diesem Abessinenkrieg danach gewann dann plötzlich ein Äthiopier im Land der Aggressoren 25 Jahre später Gold. Machte das diesen Olympialauf so besonders?
Ja, genau. Das war schon was Besonderes, dass er diesen Olympialauf gewonnen hat. Und es wurde auch in der Presse so wie so eine Art Revenge angesehen oder auch ein Überkommen der Zeiten. Es wurde irgendwie gesagt, dass von da ab eigentlich diese postkoloniale Zeit eigentlich anfängt, obwohl man ja genau weiß, dass selbst heute das eigentlich noch nicht erreicht ist. Aber damals in den 60er Jahren wurde gesagt, dass jetzt eigentlich Äthiopien oder die Äthiopier fühlen sich wieder so auf Augenhöhe, weil sie haben eigentlich den Invasor Italien in dem Moment symbolisch eigentlich besiegt, so wie eine Metapher.
In ihrer 3-Kanal-Videoinstallation ist auch auf einer der Leinwände dann historisches Material zu sehen. Man sieht Bikila, wie er da einläuft und den Sieg. Dann gibt es nochmal, also nach diesen Originalbildern, noch eine Leinwand, wo es eine ja nachgestellte Szene des Laufes gibt. Ein junger Mann läuft da am Meer entlang. Und dann gibt es noch eine dritte Variante. Da sieht man junge, ich weiß gar nicht, sind das äthiopische Kinder?
Jugendliche,
unter anderem auch, auf jeden Fall Jugendliche, die auf ein Monument zuschreiten, auf ein weißes. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ist der Palazzo della Civiltà oder auch im römischen Volksmund genannt Colosseo Quadrato. Das ist ein Gebäude, was Mussolini in den 30er Jahren in Auftrag gegeben hat, inspiriert von De Chiricos Malereien. Also diese großen Bögen, die man, diese großen Fensterbögen, die man dort sieht auf dem Gebäude. Und er hatte das immer als Monument geplant, und zwar als Teil eines Blueprints, also einer Modellstadt für die Eroberung des afrikanischen Kontinents. Das sollte sozusagen eine Modellstadt sein für eine koloniale Hauptstadt. Und zwar die erste, die er errichten wollte, war in Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien. Und dann wollte er dann halt auch das für andere Städte so ähnlich bauen. Und diese Stadt wurde auch sogar noch weitergebaut bis in die 60er Jahre, weil dann Rom sich für die Olympischen Spiele beworben hat. Und dort waren auch einige der Austragungsstätten.
Wie sind Sie denn eigentlich auf das Thema so gekommen und haben sich für diese 3, sag ich mal, Leinwände so entschieden, wie sie dann gestaltet werden?
Ja, das war ein längerer Prozess. Wir hatten früher schon mal längere Zeit in Rom gelebt, als wir Stipendiaten von der Villa Massimo waren und haben uns da auch mit Filmen aus den 60ern und 70ern beschäftigt, unter anderem den Film von Antonioni, die ja auch in dieser neuen Stadt eigentlich spielen. Und damals war das eigentlich eher so ein Ort der Leere oder das Neue, was irgendwie bedrohlich ist oder so entmenschlicht im Vergleich zum alten Rom. Also spielen eben genau diese Szenen der Leere. Und uns hat damals schon angefangen, eigentlich haben uns damals schon angefangen, für die Geschichte von diesem Ort zu interessieren. Und bei der Besichtigung oder beim Spazieren durch diesen Stadtteil ist uns dann auch überraschend eigentlich aufgefallen, dass ja alle diese Zeugnisse oder Bild, das ganze Bildprogramm des Faschismus in Rom eigentlich noch zu sehen ist. Also in unserem Film sieht man ja auch so ein Mosaik, was auch noch aus der Zeit von Mussolini ist, wo dieses Liktorenbündel, also diese, diese Zeichen eben aus der Zeit, alle noch zu sehen sind und eben nicht nach dem Krieg dann abgetragen wurden. Die Gebäude standen lange Zeit zum Teil leer in den 90ern und wurden jetzt so 2010, 2011 unter Berlusconi fing es an, dass die wieder renoviert wurden und der Marmor poliert, auf Hochglanz gebracht und eben wieder auch für Repräsentationsaufgaben genutzt, obwohl diese Bildprogramme eben immer noch da vorhanden waren.
Also im Grunde geht es in der Installation auch darum, wie Ereignisse aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein wirken.
Genau, also die wirken ja bis heute nach und deswegen kann man auch nicht von einer postkolonialen Ära sprechen. Auch nicht durch den Sieg von Bikila. Es wurde zwar damals in der Weltpresse so gefeiert und Italien wollte sich ja auch als demokratischen Staat darstellen 1960.
Es hatte ja auch wirklich so ein etwas von Empowerment. Da läuft ein Mann barfuß durch Rom und schafft es zu siegen, zu feiern.
Eben, dass der Körper halt irgendwie kein Monument ist und ein Mensch irgendwie, der dann irgendwie auf die Sprache der Architektur sozusagen irgendwie dem gegenübergestellt wird, lässt sich dort sehr gut beobachten.
Genau, der den Boden einfach berührt und dadurch eigentlich was einschreibt, eigentlich auch in die Stadt oder in die Geschichte Italiens. Und das fanden wir auch eben ein sehr schönes Bild, weil deswegen arbeiten wir auch in diesem zweiten Teil mit diesem Reenactment, wo es auch darum geht, nochmal diesen Weg zu beschreiben oder den Weg nochmal neu in die Stadt einzuschreiben und sozusagen auch wie so ein Reclaiming of the City oder nochmal neu über Stadt und was mache ich eigentlich mit der Stadt und diesen alten faschistischen Architekturen, was machen wir heute eigentlich damit?
Und es gibt ja ein ganz starken Gegenwartsbezug, weil wenn wir an Italien denken und wenn wir dann da schwarze Menschen sehen in den nachgestellten Videos und so weiter, dann denkt man natürlich auch an die aktuelle Thematik der Flucht. Hatte das auch eine Rolle?
Ja, die Darsteller in unserem Film sind eigentlich auch Flüchtlinge aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Zum Beispiel die Jugendlichen sind unbegleitete Geflüchtete und sind in einer Internatsschule, die eben auch diesen Chor hat. Deswegen haben wir mit ihnen gearbeitet. Und die Sportler, unter anderem auch der Läufer, der das Reenactment macht, die sind alle Fußballspieler aus einer Gruppe von afrikanischen geflüchteten Fußballspielern. Und die heißen die Liberinantes.
Ja. Kannten die diese Geschichte des Läufers eigentlich? Oder war das für die neu und auch irgendwie faszinierend?
Die kannten die Geschichte.
Doch.
Genau, ja. Ne?
Ja, ist schon, also er ist auch ein Held in Afrika.
Genau.
Deswegen war denen das schon klar. Und also wir mussten ja auch für das Projekt gewinnen und die fanden das natürlich toll, dass wir diesen Lauf irgendwie reinszenieren wollen, um auf die aktuelle Thematik irgendwie, dass man das verknüpft mit der Geschichte und auch mit der derzeitigen Situation in Italien oder mit ihrer eigenen Situation.
Spannende Fragen in der Dreikanal-Videoinstallation Freedom of Movement, ja, die im Grunde handelt von einem Triumph des Äthiopiers Abebe Bikila 1960 bei der Olympiade in Rom, als er die Goldmedaille im Marathon holte. Kreiert wurde das Ganze vom Künstlerduo Nina Fischer und Marwan Elsani und ist ab heute auf der Videonale in Bonn zu sehen. Ich danke.
Ja, vielen Dank.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Morgen kommt ein großer Oscar-Favorit in die Kinos, Weiß, der zweite Mann. Über das Leben von US-Vizepräsident Dick Cheney ist nominiert für 8 Oscars. Und dieser Film, den hat Christian Berndt für uns vorgespult, gemeinsam mit 2 weiteren neuen Filmen aus den USA.
2-mal hole ich dich aus der Gefängniszelle raus wie einen versifften Landstreicher.
Es tut mir leid, Lynn.
Was?
Schon wieder ist Dick wegen Trunkenheit angesperrt worden. Seine Frau hat die Nase voll und droht mit Scheidung.
Das funktioniert. Der versoffene, abgebrochene Student reißt sich nun zusammen. Als der geläuterte Dick Cheney, gespielt von Christian Bale, 1969 in die Politik wechselt, wird Nixons Mitarbeiter Donald Rumsfeld sein Mentor.
Wir werden Kambodscha bombardieren.
Das ist unmöglich. Man braucht die Zustimmung des Kongresses. Ich bin jeden Tag darüber.
Scheiß auf den Kongress.
Beim skrupellosen Rumsfeld lernt Cheney das Machtgeschäft. Gemeinsam schmieden sie Pläne, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Der amerikanische Spielfilm Vice, der zweite Mann, erzählt die Geschichte des mächtigsten Vizepräsidenten der US-Geschichte, Dick Cheney, als bitterböse Politfarce. Seine Stunde kommt, als ihn der neu gewählte Präsident George W. Bush holt.
Ich war schon Verteidigungsminister und ich war Stabschef im Weißen Haus. Vizepräsident ist hauptsächlich ein symbolischer Job.
Ich verstehe, dass das nicht unbedingt verlockend für Sie ist.
Andererseits wird das Amt des Vizepräsidenten auch definiert vom Präsidenten. Und vielleicht kommen wir da zu einer anderen Interpretation.
Ich höre.
Der unerfahrene Bush Jr. macht, was Cheney will. Sein skrupelloses Wirken wird in Katastrophen wie den Irakkrieg führen. Regisseur Adam McKay, der in seiner intelligenten Polit-Satire The Big Short die Ursachen der Finanzkrise analysierte, erzählt Cheneys Aufstieg vor dem Hintergrund eines lang angelegten konservativen Projekts. Milliardäre finanzierten ab den 70er Jahren rechte Sender, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, ein schleichender Staatsstreich, der in Trumps Präsidentschaft gipfelte. Manches, wie die Darstellung Bushs als Naivling, wird zur Schmierenkomödie und ob ein diabolischer Cheney derart im Alleingang wirkte, ist ebenso fraglich. Aber als ironischer Zerspiegel eines dramatischen Gesellschaftswandels ist Wise ein ungemein kraftvolles politisches Statement.
Wer ist bereit? Sagt Amen.
Amen.
Von einer streng religiösen Welt erzählt nach autobiografischer Vorlage der amerikanische Spielfilm Der verlorene Sohn. Der 19-jährige Jared ist Sohn eines Baptistenpredigers und Stolz der Eltern, bis zu seinem Geständnis.
Ich denke an Männer. Ich weiß nicht wieso. Und es tut mir auch leid.
Der Vater drängt Jared zu einer Umerziehungstherapie. Regisseur Joel Edgerton ist sichtlich um Ausgewogenheit bemüht. Die von Nicole Kidman und Russell Crowe gespielten Eltern sind liebevoll. Auch im religiösen Umerziehungsheim ist man anfangs sehr verständnisvoll. Und Lucas Hedges spielt eindrucksvoll den verwirrten Teenager, der brav mitmacht, bis er Zeuge brutaler Exerzitien wird.
Wer will den Dämon austreiben? Schlag zu!
Man merkt dem Film seinen biografischen Hintergrund an, für eine erfundene Geschichte wären solche Szenen zu plump. Und das ist auch das Problem des Films, der eine auf Dauer eher tölpelhafte Anstalt vorführt. Man kann sich vorstellen, dass viele solcher Therapien subtiler und damit wirkungsvoller ablaufen. Vor bigottlüsternden Therapeuten wie hier kann man nur weglaufen und so bleibt die erhoffte aufrüttelnde Wirkung des starbesetzten Films begrenzt. Auf einer Autobiografie beruht auch der amerikanische Spielfilm Can You Ever Forgive Me? 1991 ist die einst gerühmte Autorin Lee Israel vergessen und völlig verarmt. Als sie in einem alten Buch zwei Briefe eines legendären Broadway-Stars findet und teuer verkaufen kann, kommt ihr die Idee. Sie fälscht Briefe berühmter Schriftsteller. Das gelingt ihr sprachlich so brillant, dass niemand Verdacht schöpft.
Ich liebe es. Er schreibt einfach wundervoll. Und Dorothy Parker mag ich auch. Hintergründiger Humor, wissen Sie? Sollen wir abrechnen?
Ja.
Melissa McCarthy spielt Lee Israel als übellaunige Einzelgängerin, die für den modernen Bestseller-Star-Kult nur Verachtung übrig hat und als Fälscherin die ideale Betätigung findet. Sie kommuniziert nun mit ihren literarischen Heroen.
In vielerlei Hinsicht war dies die beste Zeit meines Lebens.
Regisseurin Marielle Heller hat nach ihrem Debüt The Diary of a Teenage Girl nicht nur erneut einen anziehend glaubwürdigen Filmcharakter, sondern auch ein melancholisches Zeitbild entworfen. Lees falsche Briefe befriedigen Anfang der 90er Jahre die Gier nach der Schlüssellochperspektive. Und wenn sie mit dem gealterten, schwulen Szenegänger Jack die Nacht durchtrinkt, schwingt Schmerz über die verlorene Kultur des alten New York mit. Selten sieht man im Kino ein Epochengefühl so stimmig in einer Filmfigur verkörpert.
Christian Berndt über drei Kino-Neustarts der Woche. Und jetzt wechseln wir die Musikszene komplett. Die Black-Metal-Szene in Norwegen in den 80er Jahren sorgte mit Satanismus, mit dem Anzünden von Kirchen und Todes- bzw. Mordfällen für Aufsehen. Und diese Black-Metal-Szene steht im Zentrum des Films Lord of Chaos.
Unser Leben war damals so einfach. Wir wollten nur Spaß haben. Uns besaufen und harte, laute Musik machen. Und dann änderte sich alles.
Was sich genau alles änderte, weiß unser Filmmann Jörg Buttgereit, der Lord of Chaos schon gesehen hat. Was zeigt denn der Film genau und was ist so besonders an diesem Stoff?
Also die norwegische Black-Metal-Szene existiert eigentlich nur, weil es diese schrecklichen Fälle da gab. Die haben sozusagen, um sich als besonders konsequent und satanistisch zu etablieren, haben die diese schönen Holzkirchen, die es in Norwegen gibt, diese Stave-Kerks, die haben die da angezündet. Und die Band Mayhem ist halt eine der ganz frühen Bands, die Ende der 80er schon angefangen haben. Und die hatten dann das Glück, sage ich mal in Anführungszeichen, dass sich der Sänger mit dem Spitznamen Dead umgebracht hat. Also der war depressiv, das war jetzt kein Werbegag, aber die haben das tatsächlich als Werbegag ausgebeutet. Also der Gitarrist hat die Leiche des Sängers fotografiert und wollte die gerne aufs Cover machen. Soweit ist es nicht gekommen, aber das waren alle so Gerüchte, die diese Metal-Szene, ja, die haben dir eine unheimliche Glaubwürdigkeit international gegeben.
War denn dieses Anzünden der Kirchen, war das PR-Aktion oder war das satanistisch ernst gemeint?
Tja, kann man Satanismus ernst geben? Nehmen, frage ich mich da immer. Also es gibt ja wirklich richtig schwere, erfolgreiche Bands wie Slayer, die mit umgedrehten Kreuzen auf der Bühne stehen, aber die glauben den Quatsch ja auch nicht. Das ist ja mehr so ein Gestus, ne? Und ich glaube, die Black-Metal-Szene, die hat das einfach übernommen, trotzdem die noch eher diesen Punkrock-Gestus haben. Mhm. Also die haben auch wirklich mit Symbolen wie Hakenkreuzen und so um sich geworfen, weil die einfach respektlos waren und weil die ihren Weltschmerz eben rausbrüllen wollten. Also wissen Sie, ob Black Metal den Hörern ein Begriff
genau,
ist.
Genau, vielleicht können wir mal unterscheiden. Also was unterscheidet Black Metal denn zum Beispiel von Heavy Metal?
Heavy Metal ist eher was für Opas. Und Black Metal ist was für dünne, selbstmordgefährdete Norweger.
Ah,
also da ist einfach eine Todessehnsucht mit drin. Und es gibt diesen sogenannten gutturalen Gesang, was man jetzt auch spitzfindig als Grunzen nur bezeichnen könnte. Also man versteht kein Wort und die Musik ist so schnell, dass man schon wieder langsam ist. Mhm. Also es ist schlimm.
Jetzt ist es so, dass ein schwedischer Regisseur sich diesem Film angenommen oder diesem Stoff angenommen hat. Ist ja basiert auf einem Buch, das es vorher gab über diese Szene. Und das ist der Regisseur Jonas Åkerlund, der ja sowieso mit der Musikszene sehr verbunden ist. Wie genau?
Also der hat tatsächlich Mitte der 80er in einer schwedischen Metalband Bathory getrommelt. Und ist aber mittlerweile zu einem sehr etablierten Videoclip-Regisseur geworden. Der hat 97 für The Prodigy Smack My Bitch abgemacht, also so ein relativ freizügiges Video und ist auch sehr
so aus einer subjektive heraus, genau, schnelle Schnitte, genau. Viele Close-Aufnahmen.
Dann hat er für Rammstein dieses pornografische Video Pussy gemacht, wo also wirklich irrigierte Penisse drin zu sehen sind und deswegen darf man das Video nirgends sehen. Also das sind so eigentlich kalkulierte Skandale, die der so auf seiner Agenda hat. Hat auch für Madonna und Metallica Sachen gemacht. Also ist richtig gut im Geschäft.
Ist denn deswegen, diese Musikvideo-Optik, kann man die diesem Film Lords of Chaos auch ansehen? Das Klippige?
Stellenweise ja, aber mir ist es jetzt nicht so sehr aufgefallen. Mir war der Film, also nicht zu brav, aber ich fand ihn merkwürdig seriös. Also es scheint dem Åkerlund hier wirklich um was zu gehen. Der hat eigentlich eine sehr sensible und fast subtile Art, die Sachen zu zeigen. Also der hätte da wirklich mehr auf die Kacke hauen können, verzichtet aber wirklich darauf, diese Figuren zu dämonisieren oder auch zu glorifizieren. Er ist ja dieser Szene sehr nah, also das macht er auch nicht. Es ist ein bisschen so wie Aktenzeichen XY gucken, nur mit ein bisschen mehr Blut. Weil die Szenen, in denen der Selbstmord passiert oder der Mord an dem Mayhem-Gitarristen am Schluss, diese Szenen sind schon extrem eklig und gewalttätig.
Auch voyeuristisch?
Eigentlich nicht. Also die sind nicht, wie man immer so schön sagt, selbstzweckhaft, sondern auf mich wirkte eher, als wenn die schon wirklich einen abschreckenden Charakter haben. Ich bin eh ein Verfechter der Sicht, dass man durch diese Sachen eher abgeschreckt wird, umso schrecklicher die sind. Weil wenn da was Schreckliches passiert und glorifizierend ist, das da wirklich nicht dargestellt, dann möchte man das natürlich nicht nachmachen. Ne?
Mhm.
Also ich fand den sehr besonnen, den Film, und bin überrascht, dass dieser Provokateur Åkerlund zu sowas fähig ist überhaupt.
Also eher brav war jetzt so die
ja, das wollte ich eigentlich
nicht
eher,
sagen.
Eher gut.
Gut,
eher subtil.
Also nicht ins Negative gehen.
Genau.
Okay.
Also es geht ja auch um Extremismus in diesen Filmen, weil die haben natürlich dann auch sich auf die Wikinger und auf die Nazis und sonst was berufen. Die wollten also wirklich jedem vor den Kopf stoßen. Und der Film, wissen Sie, wenn man da rauskommt, da ist überhaupt keine Wertung drin. Man kommt da raus und denkt sich, oh Gott, die armen Kinder. Also man fühlt sich ein bisschen an die Hand genommen und auf subtile Weise einfach ein bisschen vor diesem Extremismus in dieser Jugendsubkultur sensibilisiert.
Und ist das jetzt eher nur was für Menschen, die auch dieser Musikrichtung, sage ich jetzt mal, sich nahe fühlen? Oder kann man jetzt so die Black-Metal-Subkultur auch als Laie kennenlernen? Muss man Vorwissen haben, um das zu verstehen?
Also die Musik ist ja eh schwer zu verstehen. Das ist ja wie Stockhausen und Metal, so eine Mischung da draus. Das heißt, es ist schon eine gute Einführung.
Ja.
Ich war zwar auch schon in Norwegen, habe mir schon diese abgebrannten Kirchen, die wieder aufgebaut wurden, angesehen, war auch schon mal bei einem Black-Metal-Festival, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Kenner bezeichnen. Und mich hat der Film an die Hand genommen und hat mir gezeigt, okay, die wollten eigentlich nur spielen, aber sie haben es so ernst gemeint, dass das alles ganz schrecklich wurde.
Also das Resümee zum Film ist sehenswert.
Ja, total. Ich bin überrascht, um nicht zu sagen begeistert, wie subtil der Provokateur Akkerlund hier zu Wege gegangen ist.
Ab heute ist in ausgewählten Kinos dieser Film Lords of Chaos zu sehen. Ja, der Film, der einen Einblick gibt in diese norwegische Black-Metal-Szene der 80er. Die DVD dazu, die erscheint dann Ende März. Danke, Jörg Wittgereit, für die Hintergründe.
Bitte, bitte.
Und die Einschätzung. Der Kompressor mit mir, Shanley Anwar, der verabschiedet sich für heute.